Brrr. Tag, ich bin Richard, ich mache Musik, bin 28 Jahre alt noch und arbeite im Einzelhandel und mein Pferd heißt Tom und arbeitet im Krankenhaus. Und jetzt mach mal eine Schätzfrage.
Ich mache jetzt mal eine Schätzfrage. Hallo, ich bin übrigens auch da, ich bin das Pferd. Wollen wir heute wirklich so schnell reinstarten, ja?
Na, weißt du, hast du, wie geht's dir?
Ja, komm, scheiß drauf, ist mir egal, ich fange jetzt an. Schätzfrage. Richard, aha. Ich habe jetzt, du weißt ja, ich habe doch die Story mit meinem Handy mal erzählt und so, ne, was das so im Neupreis kostet und so, die ganze Kacke, wie ich das bestellt habe und dieses ganze Hickhack.
Ja, ja.
Jetzt habe ich,
Ja, habe ich gesagt.
Achso, ja, das war gar nicht so wichtig. Was glaubst du denn, was das Handy in der Herstellung kostet? Das ist jetzt meine erste Schätzfrage. Was kostet mein Handy in der Herstellung?
Das hat, als es auf dem Markt war, wie viel gekostet? 1,2?
Also es ist S23 Ultra, quasi das Vorgängermodell von dem, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und das hatte damals einen Neupreis von ca. 1.700 Euro ohne irgendwelche Abzüge.
Dann glaube ich, hat das einen Herstellungspreis von 600 Euro.
469. Das ist ein Witz, oder?
Ich dachte, das ist die Wahrheit.
Die machen an dem, ja auch, die machen an dem Handy einfach pro Handy 1.200 Euro Gewinn. Pro Stück.
Ja, ist knackig.
Das ist richtig knackig, Alter. Das ist richtig, richtig und krass
dann,
knackig.
Und dann gibt's halt irgendwelche Opfer, die sich die Handys auch noch kaufen dann.
Ja, Alter, die Idioten, ey, boah. Naja, war jetzt nicht so spannend. Aber Richard, weißt du, was spannend ist?
Was ist spannend, Tom? Erzähl mal was Spannendes, Tom. Erzähl mal was Spannendes.
Jetzt bin ich richtig gespannt auf deine Schätzung, weil da kann man übel reinscheißen. Was glaubst du, was 1 Gramm reines Gold kostet? Also 999er Gold, das heißt so 99,9% reines Gold. 1 Gramm.
Und 100% geht nicht, oder was?
Ja, anscheinend nicht. Da ist anscheinend immer ein bisschen Verunreinigung drin. Ich weiß nicht, wie sich das so handhabt.
Ja, musst du einfach mal richtig schrubben.
Ja, weiß ich auch nicht. Ganz komisch. Die Leute können gar nicht.
1 Gramm reines Gold. Wenn du sagst, man kann sich richtig krass verschätzen, dann wird's. Ich weiß übrigens auch nicht, wenn jetzt jemand ankommt mit Karat und so. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Karat ist. Ich weiß, es gibt einen Film, Karat Kid, aber darüber hinaus mein Wissen gleich null.
Karat Kid? Oh Gott. Das ist richtig schwer auf jeden Fall, Karat Kid.
Ja, Karat Kid gegen Kung Fu Panda. Ich sage, das muss viel sein. Das wird wahrscheinlich 1.700 Euro kosten, so viel wie ein Telefon.
1.700 Euro, das heißt, ein Goldbarren ist dann mehrere Millionen wert, oder wie?
Laut meiner Rechnung schon.
Denk da mal kurz nach.
Ich denke, es ist weniger. Wie schwer ist ein Goldbarren?
Der wiegt, glaube ich, 12 Kilo oder so.
Also ein Dutzend Kilogramm durch 1012.
Ein Dutzend Kilogramm, das ist dann noch komplizierter. Ey.
114 Euro.
Ja, es sind 60 Euro. 1 Gramm Gold kostet 60 Euro. Da würde man sich ja bei einem Ring dumm und dämlich bezahlen, Richard. Da bezahlt man ja auch noch die Herstellungskosten und so eine Kacke.
Ja, ich weiß es dann nicht. So, ich hab
du hast mich reingeschissen. Ich hab vorher gesagt, man kann reinscheißen, du hast es gemacht.
Ja, stimmt. Ich habe hart reingeschissen.
Was denn? Also was, Richard, ich war dann einmal in dieser wie viel bla bla bla. Ja. Ist dir vielleicht aufgefallen, ne? Meine erste Schätzfrage, wie viel kostet mein Handy? Zweite Schätzfrage, wie viel kostet 1 Gramm Gold? Und die dritte Frage ist, Richard, wie viel ist denn die Mona Lisa wert?
Uff, so, yeah. So Escort-mäßig, wenn man die nach Hause bestellt, meinst du?
Also ganz kurz, oh Gott, ganz kurz, die hat keinen Wert an sich, weil die nicht in Privatbesitz ist, sondern die gehört dem Louvre. Das heißt, dieses Teil wird darüber gehandelt, zu wie viel Euro sozusagen dieses Gemälde versichert ist. Ja, also das daraus ergibt sich der Wert. Normalerweise ergibt es ja nur einen Wert, wenn Privatperson irgendwas besitzt.
Und entspricht dieser Versicherungswert dem geschätzten Wert, den das auf dem Handel hätte? Im Handel?
Ja. Ja.
Ich glaube, dass die Mona Lisa als teuerstes oder bekanntestes Scheiße. Ich glaube, es ist ein verdammt bekanntes Gemälde.
Ja, und auf jeden. Weißt du, wer es gemalt hat?
Nee. Ich weiß es nicht. Warte. Ausschließen kann ich. Michelangelo, ausschließen kann ich. War's der?
Nein.
Na, siehst du, ist doch gut.
Ich habe das auf unser Bild bezogen, unser erstes Bild. Da hast du unten drunter geschrieben, Michelangelo oder so.
So, ja, stimmt. Ausschließen kann ich Van Gogh, der war das auch nicht. Ich sage jetzt einfach, also rein vom Stil her, vom Pinsel. Schwung und von der Maltechnik, Impressionismus, Expressionismus, ist das ein klassischer. Fällt gerade keiner weiter ein. Es ist hier das Dings. Wie heißt denn der Da Vinci?
Ja, richtig. Sehr gut.
Ja, sag ich doch.
Hä, sag doch, du wusstest das, Alter. Was eierst hier rum?
Na, es ist eine Entertainment-Show hier. Ich muss versuchen, ein paar Gags einzubauen und so zu tun, als wüsste ich nicht alles.
Ja, dann machen wir mit dem nächsten Gag weiter und sag mir, wie viel das kostet.
Übrigens, bei der Frage davor hast du das verdammt gut aufgebaut mit, man kann sich extrem verschätzen und dann ist die Antwort einfach so eine moderate Zahl wie 60.
Naja, so. Ja eben, deswegen kann man sich ja krass verschätzen.
Ja, nee, da bin ich auf das reingefallen, was ich versucht habe, mit den Zeitzonen von Japan bei dir anzurichten, bloß dass du halt nicht so blöd bist wie ich.
Das war so scheiße.
Ich glaube,
wie viele Zeitzonen hat Japan, Alter?
Wir befinden uns auf jeden Fall im Millionenbereich. Ich weiß nicht, ob wir im dreistelligen Millionenbereich sind. Das ist entweder hoher zweistellig oder Anfang dreistellig. Das würde ich sagen. Ich sag hoher zweistelliger Millionenbereich. Ich sage jetzt einfach mal 80 Millionen.
80 Millionen?
Ja.
Das kannst du mal 10 nehmen und bist immer noch nicht da.
800 Millionen wären auch falsch. Wie viel ist es denn?
Dieses Gemälde ist auf 843 Millionen Euro versichert. Es wurde irgendwie 1964 wurde es schon auf 100 Millionen datiert im Wert. Und man kann sagen, mit der Inflation wäre das jetzt so um die 890 Millionen Euro wert, aber es ist auf 843 Millionen Euro versichert.
Alter, wenn die mal geklaut wird, dann fängt die Versicherung richtig an zu schwitzen.
Aber übel, die sind ja, das ist ja so ein Bankrottgeschäft, das ist ja ein 50-50-Ding, sage ich dir. Entweder hopp oder top, entweder wir verdienen hier eine goldene Nase oder wir fliegen sowas von aufs Maul.
Ja, auf jeden Fall, die müssen Kredit aufnehmen gehen, Alter.
Ja, die haben's, ob die sich versichert haben gegen die Summe.
Ich glaube, die haben einfach richtig ambitionierte Muttis und die machen dann so Kuchenbasare, um das Geld einzutreiben.
Ich habe einen Kirschkuchen gebacken. 40 Euro das Stück. Alter, 843 Millionen, ey, das ist sowas von irre.
Ja, ist krass. Da wir gerade schon bei solchen Beträgen sind, Tom, ich habe heute gespendet.
Oh, was hast du gespendet?
Ich habe heute ans Kinderheim gespendet.
Ey, cool. Ja. Das gefällt mir. Ich habe auch schon letztens überlegt, ob wir mal zu uns beim Tierheim mal ein bisschen spenden gehen, ein bisschen Futter abgeben und sowas. Und ein paar Decken, die wir nicht mehr brauchen.
Ja, klar.
Jetzt nach dem Winter ist das immer gut.
Möchtest du mal schätzen, wie viel ich gespendet habe?
Wie viel du ans Kinderheim gespendet hast?
Ja, man könnte jetzt natürlich bescheiden sein, aber ich möchte es gerne erzählen.
Ja, na, wenn man gute Sachen macht, dann macht man die ja nur, damit sie andere mitbekommen. Ne?
Natürlich, mir geht es nur um Publicity.
Scheiß auf die Kinder. Ich würde sagen, naja, wenn du es jetzt schon erzählen willst, wären es ja jetzt nicht nur 10 Euro gewesen sein. Ich glaube, es war so ein richtig komischer Betrag, so 62,50 Euro, weil du noch Überweisungsgebühren hattest.
Ich habe dir einen Gramm Gold geschenkt einfach. Nee, ich sag's dir jetzt, Tom. Ich habe gespendet eine halbe Packung Röstzwiebeln.
Was?
Ein Freund von mir arbeitet im Kinderheim und die haben Käsespätzle gemacht und hatten keine Röstzwiebeln mehr zum Sonntag. Heute ist übrigens Sonntag, der 11.2. bei uns. Und dann hat er unsere WhatsApp-Probe gefragt, wer Röstzwiebeln zu Hause hat. Und dann haben wir uns gemeldet und dann hat er die Röstzwiebeln abgeholt.
Du Ehrenmann.
Und weil ich ein verdammt erfolgreicher Musiker bin, wollte ich dafür kein Geld haben.
Oh. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Ich komme sowas von in the sky. Also in
den
Himmel.
Du kommst sowas von in die Hölle, kommst du. Du lässt dich gerade dafür abfeiern, dass du eine halbe Packung Röstzwiebeln gespendet hast.
Ja, es war halt einfach nicht, das war nicht mal eine ganze Packung Röstzwiebeln, das war halt wirklich nur eine halbe.
Ja, das macht's ja noch schlimmer.
Ja, ich habe alles gegeben, was ich habe. Wie heißt denn dieser Typ, der hier in der, müsste man Bibelfit sein. Nee, wie heißt denn der Bro, der seinen Umhang da zerschnitten hat und da hier, wie hieß der denn gleich?
Valentin?
Nee, oh Gott, wir sind so blöd bei sowas.
Hä, doch, das war der doch.
Das ist nicht Valentin gewesen.
Oder war das Nikolaus?
Nein, das ist auch nicht Nikolaus. Oh, er will.
Hä, na klar, das war Valentin.
Nee, vielleicht hat er einen Doppelnamen gehabt, ich weiß nicht. Aber der hieß nicht Valentin, nur Rufnamen.
Der hat seinen. Der. Doch, kann sein. Der hat seinen Umhang zerschnitten und hat gesagt, wollen wir Lose kaufen? War das?
Ah, das ist. Ich komme nicht drauf.
Oder soll ich googeln?
Google du mal bitte. Ich habe doch mal immer meinen Empfang aus, wenn wir aufnehmen wegen Störgeräusche und so. Google mal kurz bitte, wie der Dude hieß, der hier seinen Umhang da zerrissen hat, weil da jemand kalt war.
Also Umhang zerschnitten, da sehe ich schon mal. Da kommt auf jeden Fall erstmal Rotkäppchen und ein komischer Ritter.
Hm.
Wie googelt man das, Alter? Umhang zerschnitten damals.
Nee.
St. Martin.
Ja, genau.
Sie hat funktioniert. Es hat funktioniert. Umhang zerschnitten damals hat funktioniert. St. Martin ist es, Freunde. Scheiße, ist das doch mehr Google denn so bescheuert, ey.
Ja.
Oh, nee. Google gut? Sind die gut? Wie kann man... Also, nee.
Jedenfalls, bevor du mich jetzt in die Hölle schicken möchtest, dieser Typ, und der ist zu einem Heiligen aufgestiegen, der hat einfach nur ein Stück von seinem Umhang abgegeben. Weißt du, ich habe alle Röstzwiebeln abgegeben.
Das heißt, der hatte aber nicht von Anfang an einen halben Umhang.
Ja, warst du dabei?
Nee, war ja damals.
Ja. Jedenfalls, eine gute Tat am Tag. Seitdem schreibe ich nur noch Hasskommentare ins Internet heute, um mein Karma-Konto wieder auszugleichen.
Ja, Alter, das ist auch dringend notwendig, sag ich dir. Güter auf einem Haufen.
Da wir gerade beim Thema damals sind, mir ist eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, was für ein... Also ich bin ziemlich gut in Maß halten, was Konsum angeht. Und dann ist mir eingefallen, so in so einem random Gedanken, dass das eine von den vier Kardinalstugenden nach Aristoteles ist. Das habe ich im Philosophiestudium damals gehabt. Und zwar gibt es vier Tugenden. Und ich würde uns jetzt einfach mal bitten, dass wir uns bei den Tugenden Punkte vergeben von 0 bis 10. Und ich will einfach mal wissen, wie tugendhaft Aristoteles uns finden würde.
Okay. Und
die erste Tugend ist Klugheit.
Ja, spannend.
Was? Die erste Tugend ist Klugheit.
Klugheit.
Ja.
Soll ich jetzt dich bewerten oder soll ich mich bewerten?
Dich.
Oder willst du uns bewerten?
Nee, ich hab für mich aufgeschrieben, was ich mir geben würde.
Skala bis 10. 10 ist gut, ja?
Genau.
Okay, dann würde ich mir eine 7 geben.
Ich habe mir eine 6 gegeben. Also wenn ich überlege, wenn du mich fragst, wer hier die Mona Lisa gemalt hat oder wie schwer oder teuer so Goldbarren ist oder wenn wir überlegen, wie dieser St. Martin da hieß mit dem Umhang und du wolltest den Valentin nennen, dann glaube ich, ist eine stabile 6 angemessen. Aber 7 auch okay. Die zweite Tugend ist Gerechtigkeit.
Da würde ich mir eine 8 geben.
Da gebe ich mir sogar eine 9. Da bin ich ganz, ganz empfindlich.
Ja, würde ich dir auch geben.
Aber eine 10 kann ich mir auch nicht geben, Weil ich auch die eine oder andere Situation in meinem Leben habe, wo ich so ein bisschen trickse und dann auch mal so mich ein bisschen über die Gerechtigkeit hinweglehne, aber einfach nur, weil es niemandem schadet und mir hilft.
Ja, genau. Das wäre ungerecht mit 10, ne?
Ja. Die dritte Tugend ist Tapferkeit.
Tapferkeit?
Mhm.
Na, was, die brauchen wir heute nicht mehr.
Ja, weiß ich nicht genau.
Also jetzt so in irgendwelche, so ins kalte Wasser schmeißen und sowas, oder wie? Sich selbst.
Ich glaube, das ist immer die Frage, worauf du das halt beziehst, was dir zuerst auch einfällt. Ne? Dir fällt jetzt sowas zuerst ein. Das ist, glaube ich, wie stark kann man unangenehme Situationen aushalten? Das kann jetzt sowas sein, das können persönliche Schicksalsschläge sein, sich davon nicht unterkriegen lassen und weiterkämpfen. Oder irgendwelche Ungerechtigkeiten, wenn man keinen Einfluss hat, auch über sich ergehen lassen, ohne sich klein machen zu lassen. Ganz viel. Also es kann man nicht genau greifen.
Ja, ich glaube, das, was du jetzt alles gesagt hast, kann ich hervorragend, aber wenn ich das mit anderen Sachen vergleiche, die kann ich, glaube ich, nicht so gut. Also würde ich mir dann mal vielleicht auch eine 7 geben.
Spannend, ich bin wieder bei einer 6, ich bin da wieder eins drunter. Also, ich habe erst gedacht, ich bin ein verdammt tapferer Typ und dann ist mir aber eingefallen, wie mir damals, als mein großer Zehennagel eingewachsen ist und der dann operativ entfernt wurde und mir meine Mama damals den Verband gewechselt hat am Fuß, was ich da rumgeheult habe, wirklich. Also wie oft ich da, komm, wir zählen von 3 runter und dann warte. Also das ist eine Zäsur gewesen. Und ja, ich gebe mir 6 von 10 bei Tapferkeit. Aber auch wieder eine gute 6. 6 klingt erstmal, glaube ich, recht wenig, wenn man es auf 10 bezieht. Aber ich glaube, wenn man überlegt, man hat wirklich die ganze Bandbreite an Punkten, dann bin ich ganz zufrieden mit einer 6.
Ja, in Schulnoten wäre es eine 4.
Ja, nee, da würde ich mir eine 3 geben.
Ja, eben, deswegen kriegst du 7 Punkte.
Nee, ich glaube nicht, dass deine Rechnung stimmt. Wie kommst du denn darauf?
Na, weil knapp über die Hälfte ist eine 4. Ich glaube, 60% sind in Noten eine 4.
Ja, dann gebe ich mir ein 6,7.
Also eine 4 plus, oder was?
Oh, ich will eine 3 minus, 6,9.
Ja, 3 minus.
Okay, 6,9 bei Tapferkeit. Und das letzte ist Mäßigung.
Mäßigung?
Genau.
Sich selber zu zügeln.
Ja, Maß halten einfach, genau.
Da gebe ich mir 3 Punkte.
Ja, krass. Ich bin bei 7. Ich habe erst gedacht, dass ich da mega gut bin, weil ich eben ein wirklich genügsamer Mensch bin und nicht viel brauche, um glücklich und zufrieden zu sein. Da wollte ich erst noch höher ansetzen. Und dann ist mir aber eingefallen, wenn es jetzt um Süßigkeiten snacken geht, wo ich mir eindeutig Regeln auferlegen muss, damit es in einem gesunden Rahmen bleibt. Oder wenn ich daran denke, wenn ich anfange, Serien zu gucken oder FIFA zu spielen, dann verliere ich doch sehr, sehr schnell das Maß. Kann das alles kontrollieren, wenn ich einen radikalen Bruch setze, aber ich kenne das nur mit klaren Regeln und so gesunde, intrinsische Kompromisse fallen mir dann sehr schwer. Von daher bin ich wieder bei 7 von 10.
Ja, ich bin ja meistens der Typ, der gar nicht erst anfängt, wenn er weiß, es tut ihm nicht gut. Dann lasse ich es lieber gleich sein, weil ich dann weiß, wenn ich einmal dann richtig Bock drauf habe, dann will ich das auch machen und dann ist das nicht so geil. Kann das nicht so geil sein. Vielleicht unter Umständen.
Also ich wäre auf jeden Fall bei 28 von 40 Tugendheitspunkten und ich glaube, ich wäre für Aristoteles kein besonders auffallender Dude, sondern eher so ein Durchschnittsheini.
Richard? Wo ist der Mann?
Bist du nicht mehr da?
Ich rufe ihn nochmal an.
Er ist nicht mehr da.
Der redet bestimmt die ganze Zeit wieder irgendein Dünnschiss weiter.
Ich rufe ihn an.
Wie Richard.
Ich
rufe ihn an.
Alles gut, Leute. Ist die Mobilbox angegangen. Oh mein Gott, das hatten wir noch nicht. Was ist denn jetzt los?
Was ist denn hier los?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Was ist
da los? Ich lasse die Aufnahme einfach laufen. Ihr werdet damit klarkommen.
Was ist da los?
Hallo? Tom ist nicht erreichbar. Erreichbar ist Tom nicht. Jetzt geht gar nichts mehr durch.
Geht gleich weiter, Freunde.
Ich bringe den Podcast alleine zu Ende. Ich habe noch genügend Material, um die Folge zu füllen. Mach dir keine Sorgen.
Da.
Hallo?
Was war los?
Was war denn jetzt los?
Ja, weiß nicht. Ich habe dich nicht mehr gehört.
Echt, weil wir aufgelegt hatten.
Ja, ich hätte dann aufgelegt, weil ich nicht gehört habe.
Na, ich habe gedacht, Folge ist vorbei. Wo
hast waren du durchlaufen lassen?
Ja, hast du Pause gemacht?
Nö.
Hast du auch die ganze Zeit nebenbei unangenehm geredet?
Ich habe nebenbei unangenehm geredet, ja, aber jetzt zum Schluss ein bisschen weniger. Ich hoffe, du bist von unten, also du bist immer von wenig Reden zu mehr Reden gegangen, weil bei mir war es andersrum.
So war es ungefähr auch tatsächlich. Ich glaube schon, lassen wir das einfach, lassen alles drin.
Hey, hervorragend, das ist perfekt. Wir ergänzen uns so gut, Richard.
Aber als ich dich das erste Mal angerufen und nicht erreicht habe, habe ich mir kurz Sorgen gemacht. Naja, egal, bis wohin hast du mich gehört?
Ich habe dann gesagt, dass ich lieber Sachen dann lieber direkt weglasse, als anstatt sie anzufangen, weil ich dann weiß, okay, ich kann mich richtig schlecht zügeln. Deswegen bin ich da so Team gar nicht erst anfangen.
Okay, alles klar. Ich erzähle meins nicht nochmal, weil das haben jetzt alle Leute schon gehört. Du kannst es dir dann in der Folge anhören. Ich habe dann gesagt, ich habe insgesamt 28 von 40 Tugendheitspunkten nach Aristoteles. Das heißt, ich wäre für den auf jeden Fall nicht so der besondere Typ.
Aber was habe ich jetzt? Das hast du nicht mitgezählt, ne?
Na, du hattest 7 und 7 sind 14, dann hattest du einmal 8 sind 22 und bei Maßhalten hattest du?
3.
Das heißt 25.
Ja. Wir sind beide nicht so pralle, ne?
Nee, aber das spiegelt uns auch wieder.
Ich wollte gerade sowas sagen, ich finde uns eigentlich ganz okay, aber ja. So kann man das natürlich auch raus.
Ich identifiziere mich mit dem Ergebnis.
Ich wollte letztens einen Duftfrischer fürs Auto bestellen. Weißt du, was da drauf stand?
Was stand da drauf?
Da stand ein Achtungzeichen. Weißt du, was die Achtung war? Achtung, was? Giftig beim Einatmen.
Was willst du bestellen?
Ein Dufterfrischer! So ein Duftding fürs Auto. Da steht einfach drauf, Achtung, giftig beim Einatmen.
Hä? Ja. Also man hat wenig Ansprüche an so ein Duftding, aber das ist einer davon.
Ja, ich stand dann auch da und dachte mir, das Ding hat eine Aufgabe. Also es muss wirklich bei einer Sache muss es keine Komplikationen geben. Nämlich die Sache, wofür du extra hergestellt bist.
Ja, es ist richtig. Und was hast du jetzt, wie bist du jetzt verblieben? Hast du es jetzt irgendwo zu jemandem hingehangen, den du nicht magst?
Nee, ich habe den nicht bestellt. Ich bestelle mir doch keinen Lufterfrischer, den ich mir ins Auto klatsche und dann steht da, Achtung, giftig beim Einatmen.
Also vielleicht, wenn du auf Arbeit wieder irgendeinen Patienten hast, den du nicht leiden kannst, dann einfach so tun, als würdest du dem eine Freude machen und eigentlich den nur schnell loswerden wollen.
Setz ich den in mein Auto, sag, hier, fahr.
Nee, bei dem ins Zimmer hängen einfach.
Ach so, ja, okay. Also ist doch ein Autoerfrischer.
Ja, okay, dann geht's nicht.
Dann geht's nicht. Okay. Weißt du was, ich hab tatsächlich noch einen witzigen Slogan gesehen, also es war jetzt kein Slogan, aber so sinngemäß. Und zwar bin ich an einem Auto vorbeigefahren, was ein Umzugsunternehmen war. Nehme ich an.
So eine Spedition.
Ja, das war eine Spedition und das war so ein LKW und so ein Transporter und die haben da manchmal so Planen rumdrum über die Anhänge, hier über die Ladefläche. Solche Hartgummi-Planen da, weißt du, was ich meine? Und da war Werbung drauf für die quasi. Die haben sich selber beworben. Und es war, wie gesagt, ein Umzugsunternehmen und die haben als Slogan gehabt, wir vermöbeln alles.
Ja, ist witzig.
Hab ich da gestanden und gesagt, ja, ich weiß, wo ihr hin wolltet. Ich weiß, wo ihr hin wolltet, aber
ja,
kommt ein bisschen aggressiv rüber.
Ja, aber ich finde es dann doch immer cool, also wenn Leute sowas durchziehen, ne? Auch wenn viele Slogans sehr ausgelutscht und unkreativ sind. Aber wenn man wirklich von dem witzigen Gedanken, den man wahrscheinlich mal bei einem Bier hat, wenn man brainstormt, wie man so Werbung machen könnte, und das dann durchzieht zu, okay, wir suchen eine Schriftart raus, wir überlegen uns eine Formatierung, vielleicht noch ein Bild, wir geben das einen Aufdruck, wir befestigen das, wenn man das dann wirklich so durchzieht, das finde ich dann cool.
Ja, es gibt ja auch es gibt so zwei verschiedene Arten von Leuten, ne, wenn die besoffen sind. Also beide versprechen immer irgendwelche Sachen, wo du dir denkst, hä, machst du nie im Leben. Und da gibt's wirklich Leute, die stehen dann halt am nächsten Tag auf und ziehen's voll durch. so wie, keine Ahnung, es ist 5 Uhr morgens und der sagt, ja, ich stehe morgen um 8 auf und hol Frühstück, wo du denkst, ja genau, das sagst du jetzt nur, weil du besoffen bist, du Idiot. Und dann steht er halt um 8 mit Brötchen vor der Tür, als ob nichts gewesen wäre. Und du denkst, na sag mal, hä? Und dann gibt's halt Leute, die sagen dann nächsten Tag, naja, komm, ich war besoffen. Scheiß drauf. Naja.
Aber ich finde, ab irgendeinem Alter sollte man sich auch alkoholisiert so gut einschätzen können, dass man das einfach weiß. Also auch wenn ich richtig besoffen bin, kann ich mich trotzdem einschätzen und weiß, ob es realistisch ist, dass ich früh irgendwo am Start bin oder nicht.
Das habe ich noch nie verstanden, warum Leute immer so ihre, wenn die besoffen sind, so extrem ihren Charakter ändern. So, also du kannst mir ja nicht erzählen, dass du, also ich kenne keinen ausgeglichenen Menschen, der, wenn er besoffen ist, aggressiv wird. Warum kommt das da raus? Verstehe das nicht. Das geht auch nicht mehr. Wenn ich saufe, dann habe ich doch nicht mehr Aggression in mir, oder? Kannst du das nachvollziehen? Weißt du, was ich meine?
Ja, also es ist halt die Frage, ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass das der wahre Charakter ist, der dann rauskommt, wenn man besoffen ist. Aber ich glaube, dass das einfach eine psychische Sache ist. So, auch wenn Menschen super ausgeglichen nach außen wirken oder vielleicht auch sind, dann haben sie vielleicht trotzdem in ihrem Unterbewusstsein irgendwelche Sachen, die verschüttet sind, irgendwelche Emotionen, die verdrängt worden sind, die sich dann halt Luft machen, wenn Alkohol im Spiel ist.
Naja, aber würde ja jetzt temporär vielleicht funktionieren, also wenn das mal ausnahmsweise der Fall ist, irgendwie, ich habe so eine schlechte Sache erlebt, hat mit niemandem drüber geredet, dann wäre ich aggressiv, bla bla bla. Aber dann würde das ja das nächste Mal nicht nochmal so sein, wenn man die Sache dann irgendwie verarbeitet hat.
Naja, aber ich glaube, besoffen Emotionen rauslassen hat nicht viel mit Verarbeiten zu tun. Ich glaube, das ist eher ein Symptom, das dann halt immer wieder rauskommt.
Also immer das Gleiche, ja, weiß ich nicht.
Nee, dann sind die im Alltag ausgeglichen und besoffen vermöbeln die alles.
Ich finde das ein bisschen fragwürdig irgendwie, so Leute, die aggressiv werden unter Alkohol, ich kann das gar nicht leiden. Nee, deswegen bin ich auch nicht. Aus dem Alkohol so extrem abgeneigt, wenn so Leute halt dann komplett ihre komplette Identität ändern und einfach ein komplett anderer Mensch werden.
Ja. Ja, verstehe ich. Es irritiert einen zumindest. Also dass man anders wird, sehe ich ja noch ein, aber es gibt wirklich Leute, die einfach unangenehm werden und das stresst dann, da habe ich dann gar keinen Bock drauf, mich mit solchen auseinanderzusetzen, mit solchen Leuten.
Ja. Da warte ich auch immer beim Feiern. Also, jetzt nicht Angst, aber ich hatte ja keinen Bock drauf. Ne? Ich weiß genau, wenn du irgendwo hingehst, wo viel Alkohol fließt und irgendwelche aggressiven Vollidioten. Und wenn du am wenigsten mit denen zu tun haben willst, dann suchen die dir dich immer aus und kommen dann so zu dir und denken sich, oh, der Mann ist mal fertig hier. Und du denkst dir, oh, Alter, lass mich doch bitte einfach in Ruhe, ey.
Ja, auf jeden Fall. Nee, dann doch lieber kein Alkohol trinken, sondern Smoothie. Und ich habe mir jetzt nämlich letztens das erste Mal in meinem Leben einen grünen Smoothie machen wollen. Immer wenn ich die auswärts irgendwo getrunken habe, fand ich die mega lecker und habe auch immer die Zutaten interessant gefunden, habe immer gefragt, wieso machen die da Spinat rein und warum schmeckt das so lecker? Und dann habe ich mir selber einen gemacht, und aus Versehen auch viel zu viel, weil ich einfach mit der Menge der Zutaten falsch umgegangen bin. Und Tom, dann hatte ich ungefähr 3 Liter Smoothie und es hat geschmeckt wie ein großer Haufen Scheiße. Ich hab 3 Liter Smoothie weggeschmissen. Ich habe haufenweise Obst und Gemüse einfach entsorgt und in den Abfluss gepackt, weil es nicht trinkbar war. Es hat so scheiße geschmeckt und es irritiert mich so sehr. Immer wenn ich in die Küche gehe und irgendwas mache, und ich bin nicht der Vielseitigste, so, das erzähle ich ja oft genug, aber wenn ich Sachen anpacke, dann funktionieren die eigentlich auch. Und ich kenne das nicht, dass ich Sachen ausprobiere und die schmecken nicht. Aber das war gar nichts. Und jetzt,
ich glaube, du hast eine wichtige Sache übersehen, und zwar, wenn die ihre Smoothies zubereiten, dann ist es meistens so, dass diese Smoothies irgendwie so ein 80% Kern haben sozusagen. Also die bestehen entweder zu 80% aus Bananen, die bestehen entweder zu 80% aus Erdbeeren, die bestehen entweder zu 80% aus Möhren. Weißt du, da ist immer eine fette Grundzutat drin und dann wird, glaube ich, mit so anderen Früchten so leicht in Richtung getrieben. Weißt du wie? Weil eine Möhre schmeckt ja viel weniger intensiv als beispielsweise, also wenn du eine Möhre hast, dann schmeckst du, glaube ich, viel weniger von der Möhre, als wenn du da noch eine Erdbeere dazu reinschmeißt, obwohl die Erdbeere viel kleiner ist.
Ist das mit dem 80%-Ding jetzt, weißt du das? Ist das fundiertes Wissen oder denkst du das jetzt einfach?
Na, ich glaube das zu wissen, weil es gibt ja diese Smoothies, wo an der Seite steht, was da drin ist. Kennst du die? Diese ja, Glasflaschen, wo die Striche drauf sind und so, da zeigt dir quasi die Menge an, die dann da drin ist.
Ja, wenn und, ich dann denke, check ich mal, ob das wirklich so ist. Mir ist das noch nicht aufgefallen. Ich lese mir das auch gar nicht so genau durch. Aber ich hasse grüne Smoothies vom Möbeln, ist mein Slogan.
Grüne Smoothies vom Möbeln, lass die anrufen, die machen das. Ja. Aber ja, also grüne Smoothies, ich glaube, die sind halt auch, naja, Sachen werden halt schnell grün, oder? Also wenn man jetzt irgendwie eine, naja, obwohl Sachen werden genauso schnell rot, was ist das für ein Quatsch? Gibt's dominante Farben?
Na, man sagt ja auch immer, ich meine, Smoothies sind ja jetzt nie verkehrt, weil das in der Regel ja immer gesunde Sachen sind. Aber gerade grüne Smoothies, das ist ja auch, wenn du so von so Saftentgiftungskurs hörst oder so, die reden ja auch immer von grünen Säften, grünen Smoothies. Und von da habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal diesen Weg und mach da was Geiles. Aber überhaupt nicht.
Ich verstehe, Richard, immer nicht, warum sich Leute immer auf so Sachen versteifen. Also, ja klar, grüne Smoothies sind gesund, aber doch nicht nur grüne Smoothies.
Nee, ich ernähre mich ja auch von anderen Sachen noch mit, aber ich dachte, dass, um damit so einen Tag zu starten, um so eine gesunde Basis an so Stuff zu haben, der elementar ist, ist ganz nice, so wie ich es eben mit anderen Smoothies sonst auch mache. Aber naja.
War nicht so deins, ne?
Nee, ich mache einfach jetzt einen normalen Smoothie und dann mache ich grüne Lebensmittelfarbe rein.
Ja, das kannst du auch mal. Ich sag mal, als Grundlage würde ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Spinat nehmen oder sowas, ne?
Nee, aber auch keine Erdbeere.
Was ist denn, du könntest als Grundlage, könntest du Kiwi nehmen?
Ja, so Apfel und Banane und sowas geht auch rein. Was macht ein Grün? Ich habe auch gelesen, dass man da auch Brokkoli und so Sachen reinmachen kann. Und habe ich auch gemacht und habe ich auch geschmeckt und war auf jeden Fall nicht gut.
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ja wahrscheinlich das Verhältnis. Du musst, glaube ich, wirklich extrem auf das Verhältnis achten. Sonst wird das einfach scheiße. Du kannst von irgendwas zu viel reinmachen, dann wird es automatisch scheiße. Hm. Ich glaube, einen richtig guten Smoothie hinzukriegen, ist richtig schwer.
Ja, also bei allem, was jetzt nicht grün ist, habe ich immer irgendwas zusammengewürfelt, wo ich dachte, ist Obst und ist gesund und ist eigentlich ganz lecker und es hat immer gut geschmeckt. Egal, wie
ich
das gemacht habe.
Ich meine jetzt auch eher so ein Gemüsesmoothie. Ich glaube, so ein Gemüsesmoothie ist deutlich schwieriger als ein Obstsmoothie. Alter, habe ich das Wort jetzt oft gesagt, ey.
Das habe ich aber sowas von gemerkt.
Kann ich gar nicht mal aussprechen. Smoothie.
Naja, also ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Jahre Abstand nehmen und mich wieder sammeln. Und wenn ich irgendwann einen neuen Anlauf unternehmen sollte, dann erzähle ich das hier auch wieder.
Oh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, machen wir mal einen grünen Drink.
Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann reden wir Scheiße oder spielen Dart oder FIFA oder gucken Fußball oder spielen irgendwelche Spiele. Ich glaube nicht,
dass wir uns... Kloppenburg.
Also ich sehe uns beide sowas von überhaupt nicht in der Küche stehen und irgendwas zubereiten.
Boah, absolut nicht, ey. Ich habe richtig Bock, Fußball zu spielen, Richard. Also wir müssen echt mal wieder...
Ja, sehr, sehr geil.
Ich habe so richtig, meine Beine haben so richtigen Entzug.
Ja, hätte ich Bock drauf, aber muss jemand organisieren halt.
Ja, da sind wir beide nicht der Typ für. Wenn das eine Skala wäre von Aristoteles von 0 bis 10, wären wir eine 2.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, weißt du, was die Woche noch so abging?
Was ging noch ab?
Mein Poppes ging ab.
Da wollen wir jetzt aber alle mehr wissen.
Ja, na, ich weiß. Du weißt ja, im Krankenhaus hat man auch die ein oder anderen Keime. Einige davon sind auch Darmkeime. Im Sinne von, die sind halt durch Schmierinfektionen ansteckend. Und da gibt es zum Beispiel einen allseits berühmten Norovirus, der ultra ansteckend ist. Also ich glaube, da gibt es schon, da reichen schon vereinzelte Keime, dass man sich da ansteckt. Also ganz, ganz wenig. Und der hat mich aber mal sowas von kalt erwischt am Freitag. Und der zieht sich bis heute durch. Ich weiß nicht, was ich essen kann. Ich bin nur am Trinken, weil ich so viel Wasser verliere, Alter. Boah, es ist, also Magen-Darm ist echt nicht witzig. Ich hab mir beim Kotzen fast eingekackt, Richard. Ich sag's jetzt ja einfach mal, wie es ist.
Aber du musst auch kotzen.
Ich habe auch gekotzt.
Aber Problem ist eher kacken.
Jetzt mittlerweile ja.
Wie oft am Tag gehst du? Also jetzt, Alter, Moment.
Also ungelogen schon 10-mal.
Und wie akut ist es immer? Ist es so, dass du entspannt noch die Partie FIFA zu Ende spielen und dann loslaufen kannst? Oder ist es so, dass du dir gewünscht hättest, du hättest auf der Toilette schon FIFA gespielt?
Na, ich sag mal, die Tendenz geht ja, ich kann langsam, ich kann den Spielzeug noch zu Ende spielen, aber am Anfang habe ich schon Pause gedrückt, bevor es losging.
Das verstehe ich nicht.
Na, jetzt kann ich den Spielzug noch zu Ende spielen in Ruhe, bevor ich ins Klo gehe. Aber am Anfang war es so flüssig, da musste ich direkt schon Pause drücken, bevor es überhaupt losging.
Jetzt habe ich es verstanden. Ja, solange man entspannt drauf reagieren kann, finde ich, geht's. Dann ist es so nervig, Magen-Darm. Dann ist es so mit so einem Augenrollen, so ein Aufstöhnen, so ein so. Und dann,
das geht immer noch. Nee, weißt du auch, warum? Also ja, solange man,
mein Lebensmotto
ist aufs Hörst?
Mein Lebensmotto ist lieber ein als ein Uiuiuiuiuiuiui.
Das ist ein guter Folgentitel. Lieber A als Uiuiui.
Ja, ist doch aber so.
Jetzt reden wir mal Tacheles, Richard. Also, beim Scheißen mag das stimmen. Wenn du in Ruhe kacken kannst, also wenn du weißt, du hast einen 20 Meter Weg zur Toilette, alles cool. Dann ist das einfach nur ein bisschen nervig. Du musst halt ein bisschen öfter auf Toilette, dann ist es aber wieder gut. Wenn du kotzen musst, dann ist das ein absolut widerliches Gefühl. Es gibt wenig Sachen, die so nervig sind, wie Übelkeit. Diese "ich muss bald kotzen" Übelkeit. Das ist so ekelhaft, wie die sich aufbaut. Ohne Mist, ich stand hier, ich habe noch Abendbrot gegessen am Freitag. Alles gut, alles schön. Ich lege mich auf die Couch und denke mir, oh. Nee, ich dachte mir, Und bin aufs Klo gegangen. Dann habe ich gemerkt, okay, das rumpelt ganz schön im Karton. Und dann ging die Fuhre ab. Und dann bin ich wieder aufgestanden und habe gemerkt, das kommt noch oben rum. Und dann bin ich wieder zurück und habe sowas von in die Schüssel, die ganzen Tortellini wieder reingekotzt. Oh, ist schön beim Zuhören, oder? Herrlich ist es. Gefällt's euch? Mir auch.
Ach, so rum ist unangenehm, wenn es dann auch noch riecht im Bad. Das ist nervig.
Oh ja, gerade wo du reingekackt hast, musst du dann deinen Kopf reinhalten. Das ist richtig schön.
Ja, das nächste Mal einfach ins Waschbecken scheißen.
Nächstes Mal einfach ins Waschbecken scheißen. Mir hat auch auf Arbeit hat einfach eine gefragt, hättest du nicht irgendwie aufs Klo setzen können und dann ins Waschbecken kotzen? Ich so, Alter, was habt ihr für Oberkörper? Mein Waschbecken ist 3 Meter weg. Wie soll denn das funktionieren? Also entweder muss ich vom Waschbecken aus ins Klo scheißen oder vom Klo aus ins Waschbecken kotzen. Funktioniert beides nicht.
Du musst einfach genügend Druck aufbauen übers Zwerchfell und dann auf einmal alles oben raus.
Beim Kacken.
Beim Kacken nicht oben raus, nee.
Nee, aber genug Druck übers Zwerchfell aufbauen.
Naja.
Stell dir mal vor, beim Kacken baust du einfach nur einen Druck übers Zwerchfell auf. Das wäre richtig anstrengend.
Naja, aber kommt es nicht daher auch?
Druck? Was? Nee.
Druck aufbauen? So, kann
schon sein, dass man da irgendwie mit drückt, aber ich denke nicht, dass das der erste Anlaufpartner ist, was der Darm sagt. Jetzt mach mal.
Ich glaube schon, dass das damit irgendwie zusammenhängt, wenn man drücken möchte, dass das
ja, bist du Arzt oder ich?
Du bist Arzt. Ja, und du wirst mit den Konsequenzen deiner Aussage leben müssen.
Ja, werde ich. Jedenfalls ist das quasi das Ende, um das mal abzukürzen. Ich habe seit Ewigkeiten mal wieder gekotzt und es ist echt nicht schön.
Es wird auch nicht besser.
Na, übel ist mir jetzt nicht mehr so doll. Nur nach dem Essen, kurz nach dem Essen, dann ist es irgendwie...
Ich meine, weil du sagst, du hast lange nicht gekotzt. Kotzen an sich wird nicht besser mit dem Alter.
Nee, gar nicht. Gar nicht, das ist genau... Obwohl, also ich glaube, ich fand das damals noch schlimmer. Ja, Kotzen ist jetzt... Vor allem, das war ja am Abend. Jessie hat halt gar nichts gemerkt, ne? Die hat halt einfach weitergeschlafen. Und leise Kotzen ist in meinem Kosmos nicht möglich. Ich kann nicht leise kotzen. Ich schrei da, als würde ich sterben. Wirklich. Das ist so, das kommt automatisch einfach. Das ist ein richtiges Geschrei. Es ist keiner wach geworden. Der Hund hat nicht geguckt. Jessie hat geschlafen. Der Fischer hat sich ausgekotzt. Na, ist doch schön.
Ich habe jetzt mit meiner Freundin, die ist jetzt auch krank gewesen vor einer Woche. Und dann saßen wir so zu Hause auf dem Sofa. Und dann guckt sie mich so völlig fertig an. Und sagt so, oh, ich habe echt keine Ahnung, wo ich das her habe. Und ich gucke sie an und sag, du arbeitest im Krankenhaus. So, und das war so, ja, ja, stimmt. Und ich so, ja, das ist richtig. Ich habe jetzt übrigens auch versucht, sie zu Fußball zu bringen und habe ihr einfach mal alle Wappen von allen Bundesligisten gezeigt und was sie am coolsten findet. Man hat ja immer einen Bezug zu den Farben, zu den Wappen an sich.
Aber darf ich raten?
Vielleicht auch zu den Städten, dass man da irgendwie Beziehungen oder irgendwelche Meinungen, Vorurteile hat und so. Man hat ja automatisch eine Sympathie oder eine Antipathie gegen manche Sachen. Und was denkst du, was ihr Lieblingsverein ist?
Boah, ich würde raten, es ist... Oh, was ist schwierig, Stuttgart.
Nee. Wolfsburg fand sie das Logo ganz schön. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, bitte nicht.
Hä?
Aber geworden ist es letzten Endes dann, das macht auch total Sinn, es ist der erste FC Köln geworden, weil die haben eine Ziege im Logo.
Ja, macht Sinn. Oh, damit kann ich besser leben als mit Wolfsburg auf jeden Fall.
Ja, und dann haben wir uns den Instagram-Kanal von Köln angeguckt, weil ich dachte, cool, jetzt kann ich sie in Fußball einführen, dann können wir da vielleicht ab und zu auch mal drüber quatschen und so. Und ich kann ihr da peu à peu Sachen beibringen und ihr Interesse mehren. Und dann haben wir aber gemerkt, nee, mit der Instagram-Seite von Köln können wir nicht hier anfangen. Und dann habe ich ihr erzählt, dass die ja ein Maskottchen haben, der erste FC Köln, dass die bei Heimspielen immer eine echte Ziege da haben, und zwar Hennes. Und Hennes ist ja, wenn Hennes in einem gewissen Alter ist, dass es für Hennes dann eine Zumutung wäre, dann noch ins Stadion zu gehen und dieses Erlebnis mitzumachen.
Geht er zu Hönes.
Und der Transport vom Zoo aus, dann tritt Hennes zurück und ein neuer Hennes tritt an. Und mittlerweile ist ja schon Hennes der 9. am Seitenrand vom 1. FC Köln. Und dann haben wir gesehen, Hennes hat eine Internetseite. Hennes der 9. hat eine eigene Instagram-Seite und der folgt sie jetzt.
Der hat eine eigene Instagram-Seite? Wirklich?
Ja, hat knapp 30.000 Follower, glaube ich.
Wie witzig. Er hat das aber ganz schön wenig. Ich hätte mit mehr gerechnet. Ja, wobei, ist eigentlich eine ziemlich genaue Zahl für so ein Konto. Eigentlich erwartet man genau 30.000.
Ja, jedenfalls ist meine Freundin jetzt Fußball interessiert und das finde ich toll.
Oh, das ist ja herrlich. Das muss ich auch irgendwie hinkriegen.
Ja. Aber zurück zu deiner Scheiße noch. Ich wollte dir noch gute Besserungen wünschen und auch an alle, die hier zuhören. Tom hat schon vor der Folge gesagt, es kann sein, dass wir vielleicht mal spontan unterbrechen müssen, wenn Tom ein übermannt.
Ja. Das hätte passieren können, aber noch ist die Welt in Ordnung. So, apropos Fußball. Richard, wir kommen nicht drum rum. Ich weiß, wir reden hier nicht viel über Fußball, aber ich war ja in Manchester. Da muss man schon wenigstens mal kurz drüber reden.
Boah, ja klar, das erzähl Ding mal ist, von dem Ausflug bitte.
Ja, warte. Das Ding ist, es wird jetzt, also ich erzähle jetzt diesen Ausflug, weil der einfach cool war und ich die ganzen Storys, die da passiert sind, extra aufgeschrieben habe. Heißt aber im Umkehrschluss, es geht nicht nur um Fußball, sondern es geht halt auch um die Storys, die dort passiert sind. Das heißt, alle, die jetzt keinen Bock auf Fußball haben, müssen keine Sorge haben. Das Grundthema ist Fußball, der Inhalt ist auch abweichend. Okay.
Tom ist in Manchester gewesen, dort, wo die ganz viele Bürogebäude haben, in denen die Eisen schmieden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine richtige Arbeiterstadt, Manchester, wirklich. Naja, also ich fange mal von vorn an. Die Reise zum Flughafen war eigentlich ziemlich unkompliziert, ist eigentlich viel passiert, wir sind hingefahren, waren da, eingecheckt ins Flugzeug, alles easy peasy, nichts großartig passiert. Dann ging der Flug los. So, ich bin seit Ewigkeiten mal wieder geflogen, das heißt, da ist schon irgendwie so, keine Angst, aber du hast so ein Gefühl von, naja, mal gucken. Ja? Du verstehst, glaube ich, was ich meine? Also ja, wer, total. Wenn nicht du?
Rank mal nach, was ist das größte Problem von Start oben, konstanter Flug und Landung? Also, was ist am angenehmsten, was am unangenehmsten?
Na, am angenehmsten ist eindeutig der konstante Flug. Wenn du über den Wolken bist, keine Dingsbums mehr hast, dir keine, wie heißt denn das? Wie heißt das, wenn das hoch und runter geht? Wie heißt das? Turbulenzen. Wenn du keine Turbulenzen mehr hast, dann ist das easy peasy oben beim Fliegen. Start finde ich jetzt irgendwie gruselig. Das würde ich auf den letzten Platz ranken, weil du siehst halt, wie du immer höher gehst, immer höher und denkst dir, Alter, das ist hoch. Und bei der Landung siehst du halt immer näher kommen, das ist schon ein bisschen beruhigender. Es sei denn, du landest halt übelst schnell. Dann ist es beunruhigend.
Oh Gott, oh Gott. Ja. Nee, ist nachvollziehbar, ist total logisch.
Ja. Also, am schönsten ist es ganz oben der Gleitflug, wenn man das so nennen darf. Unten die Landung ist auf jeden Fall Platz 2 und am schlimmsten finde ich den Start.
Okay, okay.
Wie ist bei dir?
Ich finde am schlimmsten auch den Start, weil dann passiert so am meisten mit dem Körper. In der Mitte würde ich den konstanten Flug oben bezeichnen, weil auch dort können Turbulenzen auftreten. Und da bist du halt so permanent so am Maximum oben. Und sobald wir landen, beginnt für mich wirklich von Sekunde zu Sekunde die Erleichterung einzusetzen. Und irgendwann ist auch für mich der Moment erreicht, wenn ich so dann doch aus dem Fenster gucke irgendwann. Und das kann ich erst, wenn wir relativ weit unten sind wieder. Dann denke ich mir so, ja, wenn wir jetzt abstürzen, dann könnte ich es schon irgendwie überleben. Und ab da bin ich entspannt.
Ja, stimmt. Irgendwie, wenn du über den Wolken fliegst, beruhigt einen das irgendwie auch. Das sieht nämlich aus, als würdest du richtig weich landen, wenn es runtergeht.
Ja, ich glaube nicht, dass man in den Wolken stecken bleiben würde.
Denkst nicht?
Ich glaube, man fliegt da durch.
Ist wahrscheinlich auch beim Hochfliegen deswegen so, ne?
Ja, stimmt. Das scheint ein Zusammenhang zu bestehen.
Aber es sieht erstmal unfassbar weich aus. Oh, was ja auch übelst krass ist. Du, wir sind ja bei richtig Regen und so ekelhafter Scheiße losgeflogen. Und dann bist du über den Wolken und siehst das erste Mal seit Tagen die Sonne. Das ist irgendwie crazy. Also ich glaube, Piloten haben richtig krass Vitamin D.
Ich glaube, in so einem Cockpit wird richtig viel so rumgemacht, weil die Sonnenauf- und Untergänge so romantisch sind.
Boah, das kann auch passieren. Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, dann sitzen die da und sagen, oh, du hast so leicht, du hast so weiche, so weiche Lippen,
John. Richard, sind Piloten dann wohl alle schwul, weil Weiber fliegen ja wohl nicht, oder?
Ja, Piloten sind alle schwul. Sagt der eine, oh, du hast so weiche Lippen, John. Dann sagt der andere, oh, ist das dein Cockpit?
Heißt der Pilot Pitt?
Ja.
Ist das dein Cockpit?
Der ist Pitt. Haben seine Eltern damals, als sie einen Kinderwunsch hatten, Pitter im Pitt?
Oh Gott, ist das ein schlechtes Wortspiel. Naja, machen wir mal weiter. So, Richard, wir waren dann quasi in diesem...
Wenn Pitt ein italienisches Restaurant aufmacht...
Was nochmal?
Wenn Pitt ein italienisches Restaurant aufmacht, ist ein Pizzeria.
Wenn der ein Automechaniker in Amerika aufmacht, hat er einen Pit-Pit-Stop.
Pit-Stop-Pit. Es klingt wie ein Lied von Beyoncé. Pit-Stop-Pit.
Stop-Pit! Oh mein Gott, ist das witzig, Alter. Stop-Pit! Okay, also.
Ja, also wir sind dann in Manchester gelandet.
Nein, sind wir noch nicht. Wir fliegen noch.
Ah, wir fliegen noch. Ist ja auch ein langer Flug.
Wir sind gerade ganz oben am Maximum, wie du sagen würdest. Und just in diesem Moment, eine Sitzreihe schräg vor mir, hörte ich.
Oh, nee.
Oh, jetzt weiß ich, wo ich's her hab. Die Sau. Naja. Da hat auf jeden Fall ein kleines Kind angefangen zu kotzen. Also so klein war es nicht mehr. Ich sag mal, irgendwas zwischen 2 und 12, sagen wir ja so liebevoll. Ich schätze mal, das Kind war 6 oder so oder 5. Und es hatte ein Tablet in der Hand und hat einen richtig schönen Haufen auf das Tablet gekotzt.
Oh nein!
Und der Vater, der war so aufgeregt, der hat dieses Tablet genommen und hat es einfach auf den Tisch gelegt. Aber nicht bei sich, sondern links bei fremden Leuten. Einfach auf den Tisch gelegt, das vollgekotzte Tablet. Und die hatten gar nichts mit der Sache zu tun. Da lag dann jetzt auf einmal ein vollgekotztes Tablet vor denen. Und die haben sich einfach nur, ich saß ja hinter denen, ne? Und die haben sich einfach nur angeguckt, so nach dem Motto, was macht der Mann? So,
das lag ja, aber, dann. Aber irgendwie musst du ja reagieren, irgendwas musst du ja machen.
Ja, das aber kein Witz, das lag bestimmt eine halbe Stunde dort, vollgekotzt.
Okay, dann hätte ich es an deren Stelle zurückgelegt.
Nein, die haben das eiskalt ignoriert. Der hat dann irgendwann seine Augen zugemacht und hat versucht zu schlafen. So, und die haben quasi versucht, den Platz dort sauber zu machen. Das war so ein Kunstledersitz, ne? Da war alles vollgekotzt. Alles. Der hat so viel gekotzt, Richard. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich wusste nicht, dass so viel aus so einem Fünfjährigen rauskommen kann, Alter. Da war alles voll. Und dann haben das natürlich auch die Stewardess irgendwann mitbekommen. Und die wussten ja nicht, was los ist. Dann sind die hingegangen und gesagt, oh, können wir ihnen helfen? Was ist denn los? Und das war die falsche Frage, Alter. Und dann haben die natürlich gesagt, ja, wir würden mal mit unserem Kind hier, würden das mal sauber machen. Das Kind stand dann einfach nackt da im Flugzeug. Und dann sind die da vor uns auf Toilette gelaufen und haben das Kind dort erstmal sauber gemacht und haben die Steward gefragt oder die Stewardess, ob sie denn den Sitz mal sauber machen würden. Und dann hast du da drei Leute stehen, die wirklich jeder einzelne Gesichtsausdruck hat einfach nur ausgesagt, dafür habe ich mich nicht gemeldet. Das stand nicht in meinem Aufgabenprofil. Und die haben sich wirklich, es waren zwei Frauen und ein Mann. Und die Frau hat angefangen, das sauber zu machen. Und hat die ganze Zeit mit Desinfektionsmittel draufgesprüht. Und hat das irgendwie versucht, so ein bisschen wegzuwischen. Und hat aber dabei selber fast immer gekotzt. Das heißt, die konnte das dann irgendwann nicht mehr, weil die sonst auch noch auf den Stuhl gekotzt hätte.
Dann hat der Mann gesagt, fühle ich so sehr.
Ja, dann hat der Mann gesagt, okay, komm, gib her, ich mach das. Dann hat der Mann sich einen Schal umgebunden, um Nase und Mund und so, hat ihn so richtig festgezorrt, dass er das nicht so doll riecht anscheinend, weiß ich nicht, und hat er angefangen, sauber zu machen, gesprüht, sauber gemacht, gesprüht, hat sich dabei aber immer mit seinen Kotzhandschuhen immer wieder den Schal hochgezogen. Der Jörg dachte, naja, okay, könnte schon ein bisschen stinken heute Abend. Und ja, irgendwann war der Sitz wieder sauber, das war eine halbe Stunde vergangen oder so, und dann war wieder erstmal alles gut. So, dann kam die zurück.
Eine halbe Stunde ist vor allem ja auch schon ein beträchtlicher Teil von der Gesamtflugzeit dort, ne?
Es hat übel lang gedauert, wirklich. Wir waren die ganze Zeit entertained. Das war richtig witzig. Und dann sind die, wie gesagt, haben sich wieder hingesetzt, war erstmal alles wieder schick. Dann siehst du, wie ein Mann irgendwie aus der Mitte vom Flugzeug aufsteht, Richtung Klo rennt und vors Klo kotzt.
Das ist doch nicht wahr, wie geil.
Ich hab gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Dann siehst du da, wie derselbe Mann mit seinem selben Schal wieder dasteht und nicht dieselbe Kotze wegmacht.
Oh, du hast so ein unverschämtes Glück.
Ey, Wahnsinn, ich saß in dem Flugzeug. Aber das Grandiose ist, anscheinend ist die Belüftung so gut, ich habe nichts gerochen, ich habe gar nichts gerochen. Es war halt einfach nur witzig. Das war ein bisschen, also für mich war es witzig.
Ja, und du weißt, nicht so, lustig, so wie du da hingeguckt hast, wird es wahrscheinlich viele gegeben haben, die sich das Ganze angeguckt haben und dann, ist das unangenehm für die Beteiligten.
Oh, das muss mega unangenehm sein. Der Mann war auch immer die ganze Zeit so richtig grundaufgeregt, hat sich immer umgeguckt, so wie, warum passiert mir so eine Scheiße immer, Aber vielleicht sollte man einem, weiß ich nicht, 4-5-jährigen Kind auch vorm Flug nicht unbedingt eine Packung Pringles reinrödeln. Also.
Ja, und ich glaube, schwierig. Beim Flug die ganze Zeit runtergucken aufs Tablet und so ist jetzt auch nicht so gut. Auf der anderen Seite, wenn das Kind Angst hat und du es ablenken möchtest, dann hilft es natürlich so. Und so ein 5-jähriges Kind kann das wahrscheinlich auch noch nicht so einschätzen, dass es sagt, mir tut es nicht ganz so gut, ich lege das mal lieber weg und mache was anderes.
Kann sein. Naja, jedenfalls war das unser Hinflug. Das Kind hat dann übrigens auch nochmal gekotzt, aber da hatten sie dann eine Tüte parat, dann ging das. Landung war super, super entspannt eigentlich. Und dann sind wir mit so einer Art Taxi quasi in unsere Unterkunft gefahren. Die war super chillig. Das war so, wirklich, Manchester ist wirklich, wie du dir England vorstellst. Das sind so Reihenhäuser. Und die sehen alle gleich aus. Das sind einfach alles rote Backsteinhäuser aneinandergereiht. Jeder Eingang gleich. Das Einzige, was an diesen Türen unterschiedlich ist, sind die... jetzt hab ich schon gespoilert. Das Einzige, was an diesen Häusern unterschiedlich ist, sind die Türen. Sonst sieht das alles gleich aus.
Ja, auf jeden Fall. Aber hast du am Flughafen darauf geachtet, auf die Border Force, Tom, von denen ich erzählt habe? Hast du die Border Force kennengelernt?
Was hast du da nochmal erzählt? Ich weiß, dass wir da mal drüber geredet hatten, aber ich weiß nicht mehr, worum es da ging.
Ja, das sind diese Flughafensicherheitsbeamten.
Da ging es um den Namen bloß, ne?
Bitte?
Da ging es bloß um den Namen, ne? Border Force.
Ja, genau, das haben die ja hinten auf ihr, das haben die hinten auf ihren Trikots stehen.
Ach so, ja, nee, ist mir leider nicht aufgefallen. Die hatten alle auf ihren Trikots stehen, Manchester Flughafen, irgendwas.
Ja, Tom, ich leg mal ganz kurz auf und ruf dich nochmal an. Du klingst für mich schon seit 5 Minuten wie Stephen Hawking und das ist wirklich sehr anstrengend. Also bin ich sehr dankbar, dass ich mit dem nichts zu tun hatte zu seinen Lebzeiten. Ich ruf dich gleich wieder an.
Ja. Ja, Tom, ich sehe mich auch anrufen. Gefragt, ob Richard noch da ist, weil das klang irgendwie manchmal ein bisschen komisch gerade.
Naja,
das klappt ja halt super mit dem Telefon.
Aber es klang wirklich genauso. Das
ist halt ein absoluter Traum, das Telefonieren. Die Qualität ist herrlich. Wahnsinnig toll ist die.
Oh, jetzt höre ich dich wieder ordentlich. Oh, ist richtig schön.
Hm. Hätte Stephen Hawking auch einfach mal auflegen sollen. Naja. warte, ich muss meine Unterlagen wieder anmachen. Aufmachen. Ich an. So. Also, wie gesagt, Unterkunft ganz cool. Alles schön, alles schick. Dann waren wir am ersten Tag. Du kennst mich ja. Wir wollten in einen Pub gehen. In Manchester, in der Stadt. Und du kennst mich? Ich hatte nur Jogginghosen dabei. Und eine so krasse Arbeiterstadt wie Manchester habe ich jetzt nicht so eingeschätzt, wie das Nachtleben dort war, Richard. Du kannst dir das nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du das nicht gesehen hast. Ey, da waren, ich schätze mal, es waren vielleicht so zwischen 8 und 10 Grad, so die Drehe. Also eigentlich 9. Und
ja, witzig.
Und die Frauen sind dort rumgelaufen. Das hast du wirklich noch nicht gesehen. Die hatten teilweise wirklich einfach nur Unterwäsche und irgendwelche Spitzenoberteile drüber. Das ist kein Scheiß. Die sind dort in Unterwäsche und Spitzenoberteilen rumgelaufen. Aber alle, also nicht 100%, aber schon 75. Übelst viele. Die hatten dort einfach nichts an. Es war arschkalt, Alter. Und du stehst da und denkst dir wirklich, das kann doch alles, das ist die Tochter von wem? Weißt du, wie ich meine? Also du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein, was hier gerade passiert.
Okay.
Dann dachte ich mir aber wieder, okay, von mir aus, die können ja rumlaufen, wie sie wollen. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, sei mal dahingestellt. Dann wollten wir, aber dadurch, dass die halt alle so ultra aufgebrezelt waren, kamen wir mit meiner Jogginghose nicht in irgendeinen scheiß Pub rein.
Ach,
wir haben gesagt, ihr kommt hier nicht rein, wenn ihr Jogginghosen anhabt.
Also ich meine, bei Clubs und so kann ich es ja noch verstehen, aber bei Pubs, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Ja, eben, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, deswegen habe ich auch keinen Gedanken daran verschwendet, mir eine Jeans mitzunehmen, weil wofür? Ich ziehe die sowieso nicht an.
Hast du mal versucht, die Jogginghose auszuziehen und einfach so in Unterwäsche reinzugehen, wie die Mädels?
Nee, leider nicht. Hätte ich mal machen können, ja. Also einer hat gesagt, ich soll sie einfach ausziehen, dann darf ich rein. Habe ich gesagt, ja, hä? Na, meinte er zu mir, you look like a drug dealer. Ich sag, what? Yeah, you look like a drug dealer. We don't deal drugs over here. Ich sag, Alter. Also der hat das vollkommen ernst gemeint.
Hast du gesagt, I have the good stuff from Germany?
Ich war erst mal so perplex. Naja, die anderen hatten halt auch schon nicht so gute Laune, deswegen dann, weil wir dann nicht reingekommen sind. Aber beim dritten Pub hat es dann funktioniert, da sind wir dann reingegangen und dann haben wir uns da richtig schön einen reingelötet. Und dann war der Abend quasi, der erste Abend vorbei. Und nee, noch nicht ganz. Richard, die witzigste Story dort. Ich hoffe, es ist nicht so eine Geschichte, wo man dabei gewesen sein muss. Das kann ich jetzt aber noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil dieser Moment...
Ich werde es dir gleich beantworten.
Weil dieser Moment war das mit witzigste, was in diesen 3 Tagen passiert ist. Ich habe wirklich fast flach gelegen vor Lachen. Du musst dir vorstellen, wir waren schon so ein bisschen angeheitert und wir waren zu dritt unterwegs und haben was zu essen gesucht. Jessys Bruder, ich und noch so ein anderer Dude, sage ich mal, der mit uns mit war. so ein funny Quatschmacher halt, weißt du, wie ich so der macht halt nur Blödsinn.
Ja.
Und dann haben wir so einen kleinen Dönerladen gefunden, wie in Deutschland, so ähnlich. Ist auch geil, dass man in England ist und dann erstmal Deutsch essen will, so deutsch wie möglich, und geht zum Döner. Naja, dann waren wir jetzt quasi in dem Laden drin und er steht schon so leicht angeheitert da mit seiner Brille und seinem witzigen Blick und sagt so, ohne Hallo irgendwas, sagt so, I would like to try the lamp, is that possible? Sagt der Verkäufer, sagt nichts dazu, spießt so ein Stück Lamm auf und gibt ihm das. Er kostet, steckt das in seinen Mund, kaut, schließt ein bisschen die Augen und sagt dann danach einfach, the lamp is perfect, I take the chicken.
Eieieiei.
The lamp is perfect, I take the chicken. Das hat mich aus dem Leben geschmissen. Der war so unhöflich. Also, ich habe mir gedacht, das kann der nicht ernst meinen, der Mann. Was macht der denn gerade? Aber das war dann so lustig, wie der das gemacht hat, dass ich nicht mehr konnte vor Lachen. Ich glaube, die haben wirklich gedacht, ah, the Germans.
Mm. Aber genau so, the Germans.
Ja, genau so haben die das gedacht. The Germans. Alter, ich dachte mir wirklich, das kann der doch nicht bringen. Oh, ich konnte, wirklich, da war es bei mir komplett aus. So, dann sind wir dann nach Hause gegangen. Wir haben geschlafen wie Götter, sage ich dir. Und am nächsten Tag war das Spiel. Ja, ich war, Richard, in der
jetzt komme ich Theater of Dreams.
Nee. Sag doch mal jetzt.
Hä, du warst Premier League Menu Heimspiel.
Ja.
Na, ja, 4-8 of Dreams.
Nein, ist bescheuert. Ach, sag mal, ich komm nicht drauf, Alter. Das gibt's doch nicht.
Was willst du denn jetzt von mir wissen?
Old Trafford, Mann, Old Trafford. Och.
Ja, das ist doch 4-8 of Dreams.
Ja, aber es heißt doch Old Trafford.
Naja.
Ja, das heißt schon immer Old Trafford, Richard.
Ja, hast recht.
Old Trafford gesehen. Schon, ich muss sagen, bombastisches Stadion. Ist schon geil. Kann man quasi so ein bisschen unter dem Stadion, ist wie so eine Tiefgarage, kann man quasi unter das Stadion rumlaufen. Und dann hast du überall so ganz kleine Eingänge. Und dann musst du so ganz kleinen Eingang durch und dann die Treppe hoch. Und weißt du, diese Treppe, die wurde von richtig schlauen Menschen entwickelt. Menschen, die auf jeden Fall auf der Skala weit über uns sind. Diese Skala, diese Treppe, siehst du, erstes Beispiel. Diese Treppe hatte nämlich noch eine Treppe in sich.
Das verstehe ich nicht.
Habe ich auch nicht verstanden. Ich war dort und habe es nicht verstanden. Das war eine Treppe, eine für hoch und eine für runter. Du musst dir jetzt vorstellen, du baust eine Treppe so im Viereck, also du gehst quasi hoch, links, hoch, links, hoch, links, hoch. Weißt du, immer so im Viereck.
Ja.
Und dann nimmst du diese komplette Treppe, setzt die einen Meter weiter runter und dann hast du eine Treppe in der Treppe, die komplett woanders anfängt. Und du kannst dich quasi beim Hochgehen oder beim Runtergehen siehst du dich, du landest aber nie auf derselben Treppe. Kannst du mir folgen?
Absolut nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Also, ja, da, wo ich herkomme, funktionieren Treppen in zwei Richtungen. Von daher reicht in der Regel eine.
Ja, aber nicht, wenn du viele Leute hast.
Ja, dann mache ich eine breite Treppe.
Ja, oder einfach zwei.
Ja, also, weiß ich nicht. Vielleicht, du kannst es dir ja vielleicht, also entweder versuchst du es nochmal zu erklären oder du machst es dir zur Aufgabe, vielleicht mal ein Bild rauszusuchen und das in die Story zu packen bei uns.
Ich habe tatsächlich ein Video gemacht, ein kurzes von der Treppe. Ich hoffe, das geil. Vielleicht habe ich das. Also, das ist quasi, du hast ein Treppenhaus, aber zwei Treppen. Und die andere Treppe wirst du nie betreten, wenn du die eine Treppe benutzt. Sondern die geht nur durch einen anderen Eingang. Du läufst aber den exakt selben Weg. Aber halt eine halbe Etage tiefer oder höher eben, ne? Und das ist uns nicht mal aufgefallen, als wir die Treppe hochgelaufen sind. Wir dachten die ganze Zeit, das ist eine Treppe. Bis ich dann irgendwann dachte, Moment mal. So, da bin ich da gar nicht lang gelaufen. Also, du, das, Das kannst du nicht erklären, wenn du es nicht siehst. Das ist so irre, wirklich. Also das war für mich so, das war für mich so eine architektonische Meisterleistung, war das. Das war echt gut. Naja, ja. Jedenfalls hat Manchester 3-0 gewonnen, was mich jetzt nicht so gefreut hat, aber ich habe mich für den Rest gefreut, weil die ein schönes Spiel gesehen haben.
Aha. Also waren die beiden Menu-Fans oder was?
Nee, wir waren doch irgendwie zu siebt, glaube ich. Okay. Und davon hat das einer zum Geburtstag bekommen quasi. Der ist Manchester United-Fan, der wollte da schon immer mal hin ins Old Trafford. Und wir sind dann halt mitgekommen, weil wir Fußball begeistert sind. Es haben sich, die meisten haben gejubelt, wo Manchester getroffen hat. Ich jetzt nicht so, aber die meisten haben sich schon gefreut, weil das war dann halt auch in der zweiten Halbzeit ein recht gutes Spiel.
Ja. Und wie ist das von der Stimmung her? Man sagt ja, England, viele Sitzplätze und Operettenpublikum und da passiert nichts. Wie ist das, wenn du das jetzt so mit Wismut Gera vergleichst?
Ja, genau so, ehrlich gesagt. Irgendwie war die Stimmung war richtig dünne. Also da habe ich mir deutlich mehr erhofft, muss ich sagen.
Okay.
Das Gleiche haben die anderen auch gesagt. Also es kam zwischendurch immer mal ein paar Rufe oder ein paar Chöre, wo ich gesagt habe, ja, okay, ist schon okay, ne? Die Lautstärke jetzt hier so, aber ist jetzt überhaupt nichts Besonderes. Also da ist Schalke lauter.
Okay, okay.
So. Ja. War ich ein bisschen enttäuscht von der Stimmung. Aber ich meine, die haben jetzt auch nicht so viel Grund zum Freuen derzeit. Von daher kann ich das schon verstehen, wenn man da doch ein bisschen schlechtere Laune hat in dem Stadion. Alter, Richard, ohne Scheiß, wir sind auf dem Rückweg als wir dann wieder zum Flughafen fahren wollten, saßen wir wieder im Taxi. Und da ist ja manchmal so Taxifahrer, die quatschen dich halt zu. Und da ist welche, die wollen komplett ihre Ruhe haben. Und ich saß in dem einen Taxi dann vorn. Erstmal wollte ich rechts einsteigen und dann dachte ich mir, Moment, ich bin nicht der Fahrer. Und dann bin ich links eingestiegen. Und habe mit dem gequatscht die ganze Zeit und hin und her und bla bla bla. Und irgendwann meinte der so, ja, wart ihr zum Spiel hier oder was? Und dann meinte ich so, ja, wir waren jetzt im Spiel und haben uns Manchester angeguckt. Also den Verein. Dann meinte er, ja, geil, ja, ich bin auch riesen Manchester-Fan und bla bla bla. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich denn überhaupt auch Manchester-Fan bin. Da habe ich gesagt, ja, die sechs hinter mir sind Manchester-Fans, also die sind schon für Manchester, ich aber nicht so. Und dann fragte der mich, was bist denn du für ein Fan? Und dann habe ich gesagt, Liverpool.
Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz anmerken, bevor du weitererzählst, für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, die denken, oh, Fußball, Fußball, Fußball. Liverpool und Manchester United hassen sich. Also diese Leute hassen, hassen, hassen sich. Okay, erzähl weiter.
Ich glaube, ich muss nicht weitererzählen. Ich schwöre bei Gott, ich habe in meinem Leben wenig solche fragenden, verachtenden, ich weiß nicht, Blicke bekommen. Der hat mich angeguckt, als wäre ich das allerletzte Auto. Der konnte das nicht fassen, dass sechs Manchester United-Fans mit einem Liverpool-Fan zum Manchester United-Spiel gehen. Der konnte das nicht fassen. Das ging in seiner Welt nicht. Krass. Ich habe wirklich in seinem Blick gesehen, wie der an allem gezweifelt hat, was es auf diesem Planeten gibt.
Okay, krass, ja.
Das war's. Ich habe einfach nur angefangen mit Lachen, als ich seinen Blick gesehen habe. Und dann meinte er, oh, you take the bus from now.
Ja, das habe ich kurz auch überlegt, ob du jetzt vielleicht immer noch in Manchester bist, weil der hat dich aus dem Taxi geworfen.
Ja, der hat gesagt, oh, okay, you take the bus from now. Weil der wollte mich dann nicht mehr mitnehmen.
Ja. Aber stark, dass du es zugegeben hast. Und ich habe ja schon, als du gesagt hast, du bist dort gelandet und wir haben geschrieben, habe ich schon gefragt, ob du deine Liverpool-Klamotten, ob du dich traust, dir auszupacken.
Ja, ich hatte die in der Tasche und habe die auf der Rückfahrt, habe ich die angehabt? Ich glaube, ich habe die auf der Rückfahrt angehabt. Meine Liverpool-Hose. Ich habe auch nur doofe Blicke kassiert. Das war richtig schön. Das hat mir gefallen.
Ja. Schön. Cooler Ausflug. Also wirklich schöner Wochenendtrip.
Auf jeden Fall. Mach ich geil. Ich bin auch durch mit meinem Content.
Na, wo liegen wir denn zeitlich?
Wir liegen schon bei einer Stunde 10.
Naja, dann würde ich noch ganz kurz zumindest was anreißen. Und zwar, es ist ein neuer Song rausgekommen von mir, Tom. Der heißt Limbo.
Ich weiß, du kannst dir auch gerne Zeit nehmen. Ich habe jetzt keinen Druck.
Nö, ach, alles gut. Aber das ist ja zumindest noch
ein aktuelles Thema. Limbo, yeah, 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 Limbo. Ja.
Okay, wir haben den an der Stelle jetzt mal kurz eingefügt, den Song, damit ihr kurz einen Eindruck bekommen konntet, wie der so klingt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und den Song habe ich, heute ist ja der 11.2. bei uns, den habe ich vor einer Woche, sprich vor 7 Tagen, müsste der 4. gewesen sein, am 4. oder was, ein Samstag, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall am vergangenen Wochenende habe ich den auf einer Demo gespielt. Ich bin auf einer Demo gewesen oder wurde eingeladen, eher gesagt. Es war hier in Stadtroda bei uns. Hieß irgendwie Demokratie verteidigen und Vielfalt lieben oder leben. Das I war so in Klammern gesetzt. Und ja, da kamen 350 Leute zusammen und haben so einen kleinen Spaziergang zusammen gemacht, von Polizei vorne und hinten eskortiert. Und dann gab es ein paar Politiker und Politikerinnen, die die Reden gehalten haben und ein paar Privatleute, die Reden gehalten haben. Und ich kannte den DJ, der da war. Und ich wurde, das war relativ kurzfristig in einer Woche organisiert, ich wurde in der Woche mehrfach von verschiedenen Leuten gefragt, ey, hast du Bock, da aufzutreten? Und dann habe ich gesagt, naja, hab noch nie auf einer Demo gespielt und mit Technik wird es wahrscheinlich auch nicht so easy dort vor Ort. Baut mal nichts extra wegen mir auf, aber wenn ihr eh Sachen da habt, dann ich komme auf jeden Fall mal rum und dann schauen wir einfach mal vor Ort. So, und da ein DJ da gewesen ist, mit dem ich meinen ersten Auftritt bei der Fette La Musik in Eisenberg gespielt habe, also meinen ersten mit Klausen, war die Technik dann vorhanden. So, und dann habe ich gedacht, naja, ich nehme einfach mal 2 Songs mit.
Hatte das damals, das hatte doch damals mega gut funktioniert, ne? Bei der Fette La Musik. Ich weiß, dass da irgendwas war. Entweder war es mega gut mit dem DJ oder mega scheiße. Ich weiß es gar nicht mehr.
Mit dem DJ war total cool, weil der so an sich auch gearbeitet hat. Der arbeitet mit analogen Platten. Das heißt, der hat wirklich dort Platten aufgelegt und so. Und dann hat er da richtig cool Sachen immer reingescratcht und so. Und hat wirklich die Musik noch geupgradet, was ja irre krass ist, wenn du bedenkst, dass der meine Sachen natürlich nicht auswendig kennt oder vielleicht überhaupt nicht kennt und dann einfach improvisiert dazu.
Ja. Ja, ich glaube, das war mega geil.
Ja, also für alle, die dem guten Mann folgen wollen, das ist DJ Spice 23. Und ja, dann habe ich eben den Song mitgebracht, der dann jetzt vorgestern veröffentlicht worden ist und habe 1-2 Videos auch die Woche als Reel hochgeladen. Limbo heißt der Song. Es ist ein Song, den ich geschrieben habe, weil ich mich mit der AfD auseinandergesetzt habe und deren Wahlprogramm gelesen habe. Und das in mir auch irgendwie mit Ängsten und Sorgen zu tun hat. Und um mich damit auseinanderzusetzen, um das für mich zu verarbeiten, einzuordnen, habe ich eben den Song geschrieben und dort performt. Und als ich angekommen bin, ich gedacht, boah, das sind krass viele Leute. Es sind einfach 350 Hanseln, die sich für unser Kacknest, was wirklich viel ist, dort versammelt haben. Und auch einige Leute, die ich nicht kannte. Wo ich dachte, boah, jetzt hier performen. Ich weiß nicht, ob ich das so fühle, so einfach vorne im Pavillon stehen und so. Und ohne Bühne und den Song noch nie live gespielt und dann ohne Band und so. Aber umso länger ich da gewesen bin, umso mit mehr Leuten habe ich gequatscht und die Stimmung war so friedlich und so angenehm, dass ich mich dann am Ende doch recht wohl gefühlt habe. Naja, dann habe ich den gespielt, habe positives Feedback bekommen, kamen ein paar Leute auf mich zu und haben mich beglückwünscht und gesagt, hey, hier, Song ist cool. Und am meisten gefreut hat mich aber eigentlich, als ich dann wieder zum DJ gegangen bin, der hinter mir unter diesem Pavillon stand und mit dem noch kurz gequasselt habe, kamen so ein paar Kids so im Hintergrund, die mit ihren Fahrrädern da rumhingen rund um diese Demo. Und die haben mich nach Autogramm gefragt. So, und dann bin ich mit denen kurz daneben auf die Skaterbahn, die direkt angrenzend war, und habe den Autogramme gegeben, weil die nach Autogramm gefragt haben. Und es war, ich habe safe über 10 Autogramme an Kinder gegeben, was mega, mega süß gewesen ist. Weil die Kleinen zu erreichen ist dann doch irgendwie, das bewegt mich dann sehr. Und dann ist mir auch egal, ob da jetzt gerade irgendjemand mit mir reden will, egal ob das jetzt der DJ ist oder ob da jetzt hier von der OTZ war auch eine Dame da und so. Wenn die Kids kommen wollen und mit mir schnacken wollen und Autogramme haben wollen, dann bin ich aber sowas von bei den Kids, so die Erwachsenen, und die kann ich mich später noch kümmern. Das war auf jeden Fall ein schönes Highlight und auch spannend mal bei so einer Demo. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal bei einer Demo gewesen bin. So. Und war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und
jo,
im Zuge des Songs auch noch kurz, es ist ja ein sehr polarisierendes Thema. Und ich positioniere mich im Zuge des Songs und der Promo, die dazu gehört, ja sehr eindeutig. Und das auch nicht nur mit sauber ausformulierten Statements, sondern im Zuge eines Songs, der halt nun mal nur 2 Minuten lang ist, auch mit streitbaren Sätzen und mit Provokationen und ganzen Stilmitteln eben. mit denen du hoffst, dass so ein Song dann polarisiert eine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und da dieses Thema so sensibel ist, habe ich auch das erste Mal in meiner musikalischen Karriere so mit Gegenwind zu tun gehabt. Gegenwind im Sinne von, dass ich von Leuten kein Feedback erhalte, von denen ich sonst immer Feedback erhalte. Das ist schon mal auffallend. Dann TikTok bin ich ja neu drauf. Da waren auch, ich habe da das erste Video hochgeladen, das war ein Mitschnitt von der Demo. Und da kam sowas von ratzfatz Hate-Kommentare, also Hate in Anführungsstrichen, weil die ganzen Apps, TikTok, Instagram und so, die haben ja alle Community-Richtlinien und so, und du kannst da nicht schreiben, du Hurensohn, ich ficke dich und töte deine Familie, so, das geht ja nicht. Aber im Rahmen dessen, wie Leute ihren Unmut und ihre Antipathie zum Ausdruck bringen können, wurden die Leute da wirklich kreativ und haben das gemacht. Da habe ich gedacht, boah, krass, Alter, das geht ratzfatz bei TikTok. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich das nicht kannte und im ersten Moment gar nicht damit umzugehen wusste. Und im Endeffekt habe ich dann bei den Einstellungen das einfach so gemacht, dass ich alle Kommentare vorfiltern kann. Das heißt, alles, was irgendwie an Hate und an Spam und was alles eklig ist, kann ich schön einfach rauslöschen, so gerät das nicht an die Öffentlichkeit, mich juckt es so nicht und ja, war eine krasse Erfahrung, kannte ich nicht.
Ja gut, noch, aber du musst auch dazu sehen, wenn das dann mehr wird, ne, kannst du ja jetzt nicht jeden Kommentar von 10.000 Kommentaren irgendwie filtern.
Nee, das nicht, aber ja, wenn es irgendwann mehr wird, dann ist das so, aber ich muss ja auch mitwachsen mit der Sache, ne? Also es ist, glaube ich, unvermeidbar, wenn man versucht, sich in der Öffentlichkeit irgendwie finanziell zu etablieren, dass man auch aneckt und dass es im Internet viele Trolle gibt, die da eben reingehen und da Freude dann haben. Ja, und jetzt ist es eben das erste Mal, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Das hat mich im ersten Moment wirklich überrumpelt und jetzt hinten raus muss ich aber sagen, ist schon völlig in Ordnung. Und ist halt natürlich auch klar, wenn du mit Hashtags wie Fuck AfD arbeitest, dass da auch nicht nur die Leute draufgehen, die die gleiche Ansicht teilen, sondern auch die Leute draufgehen, die da trollen und Stunk machen wollen.
Ja. Ey, aber ganz ehrlich, ich glaube, da wird noch viel mehr kommen. Also jetzt nicht unbedingt politisch gesehen, sondern auch so, es gibt ja auch andere Themen, die polarisieren und da wird sicherlich auch nochmal Gegenwind kommen. Aber ich find's immer ganz wichtig, dass du dein Ding durchziehst. Ja, scheißegal, was andere sagen. Das ist deine Meinung. Und wenn das deine Meinung ist, die Leute hören sie freiwillig, dann müssen sie sich da nicht angucken. Dann ist es auch dein gutes Recht, die zu äußern. Genauso wie es deren gutes Recht ist, ihre Meinung zu äußern. Und solange da jeder sachlich bleibt, ist ja alles cool.
Genau, solange alle sachlich bleiben. Und wie du sagst, wer eine andere Meinung hat, der muss sich das ja nicht anhören. Und genau deswegen habe ich auch dann, nachdem ich im ersten Moment wirklich überrumpelt gewesen bin von den negativen Sachen, habe ich dann auch wirklich einfach nur wieder dieses Mitleid gehabt, weil ich denke, wie scheiße muss ein Leben denn sein, wenn ich mich in meiner privaten Zeit irgendwo hinsetze, mir Sachen angucke, die ich nicht mag, und dann negative Kommentare reinschreibe. So. Also, wie traurig einfach.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst.
Ja.
Ich bin ja der gleichen Meinung. Aber ja. Gut. Sei es drum, ne?
Ja, aber wie du sagst, also ich muss mich sowieso so geben, wie ich bin, weil alles andere wäre nicht authentisch und würde auch nicht funktionieren und da würde ich mich auch unwohl fühlen, weil ich mich schlecht verstellen kann und so und das will ich auch nicht. Fakt ist, dass es eine Tendenz gibt von einer stärker werdenden rechtsradikalen Strömung und Fakt ist auch, dass die stille Masse, die es ja, glaube ich, gibt und die gemäßigt im Kopf ist, die so ganz nach Aristoteles lebt, dass die bisher eher mit Stillschweigen das gestraft hat und sich da nicht drum gekümmert hat und versucht hat, auf diese Weise damit umzugehen. Aber da das ja offenbar nicht funktioniert hat, habe ich für mich gesagt, ich möchte mich im Zuge dieses Projekts einmal ganz klar deutlich positionieren. Danach halte ich auch wieder meine Fresse. Ich werde mit Sicherheit kein Aktivist, weil da bin ich einfach zu ungebildet für in dieser Hinsicht und dann möchte ich da auch nicht mitreden, wenn ich da keine Ahnung habe, weil dann würde ich Sachen nicht besser machen. Und mal schauen, ob das jetzt der richtige Weg ist, wie ich das mache mit jetzt mit der Promo und mit dem Song und so, sei dahingestellt. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich das gerne machen möchte und machen muss. Und danach wird sich alles weiter zeigen. Und es gab, so wie es auch negative Kommentare gab, gab es auch sowohl öffentlich Kommentare als auch Privatnachrichten, wirklich einige, die sich so sehr bedankt haben, die gesagt haben, ey, du kämpfst hier für die gute Sache und ich ziehe meinen Hut, dass du dich das traust in der Öffentlichkeit und ganz, ganz, ganz viel Zuspruch. Und so wie mich diese Hate-Kommentare so ein bisschen verunsichert haben, geben mir solche positiven Kommentare wiederum so viel, dass ich mich in dem, wie ich das Ganze zu managen versuche, bestärkt fühle.
Ach, Richard, ich würde mich da gar nicht verunsichern lassen. Das ist vielleicht am Anfang, glaube ich, schwierig einzuschätzen, weil wenn man erstmal, man bekommt ja prinzipiell, also wenn du 50 Hater hast und du hast 50 Leute, die dir wohlgesonnen sind, dann schreiben von den Hatern tendenziell wahrscheinlich 40 eine schlechte Nachricht und 10 eine gute. Im Endeffekt ist es 50-50 aufgeteilt. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, wenn du auch so viele gute Nachrichten bekommst, dann sind dir wesentlich mehr Leute positiv zugewandt als negativ zugewandt, weil in meiner Wahrnehmung schreiben Leute, denen irgendwas auf die Nerven geht, tendenziell eher schneller eine Nachricht als Leute, denen irgendwas gefällt.
Ja.
Von daher würde ich mir da jetzt an deiner Stelle überhaupt gar keine Gedanken machen. Ich weiß aber, dass du dein Ding durchziehst. Aber ich weiß auch, dass du manche Sachen vielleicht ein bisschen zu sehr zerdenkst. Ich glaube, du bist da auf einem richtig guten Weg. Also lass dich da jetzt nicht verunsichern, auch wenn Leute sagen, es ist scheiße. Mach dein Ding.
Ja, das sowieso. Ja, und das ist auch, du hast recht mit jedem Satz, den du gerade gesagt hast. Und das ich würde sagen, du bist ja keine Frau. Ich würde sagen, wir beenden das Ding. Spaß. Ich wollte jetzt bloß mit irgendeinem Gag enden, weil wir jetzt so in so sachlichen Themen drin waren. Ich wollte noch mal kurz auflückern. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, oder?
Ja, dann lustiger wird's nicht mehr.
Tom?
Richard.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch, es war mein Herr, ich liebe euch auch, Faxis, ey. Wir sehen uns ja nicht das nächste Mal, wir hören uns das nächste Mal. Ich habe euch ganz doll lieb, bleibt artig und bis zum nächsten Mal.
Yo, macht's gut, bye bye, I love you.